Willkommen zu einer neuen Hörspielkammer des Schreckens. Heute wird es bei uns mal wieder musikalisch.
Keine Sorge, wir singen nicht selbst. Aber das behandelte Hörspiel aus der Serie Geisterjäger John Sinclair handelt von einer Gesangstruppe.
Nämlich dem Totenchor der Ghouls. Klingt blöd? Ist aber noch viel, viel schlimmer.
Hörspielkammer des Schreckens. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Jetzt geht's endlich wieder in das gute alte Tonstudio Braun. Wobei, streicht das gut. Im Keller eines Hotels in Wiesbaden wurden nicht nur Berichte für die Wochenschau und Waschmittelwerbung mit Clementine vertont, sondern auch einige der größten Hörspielverbrechen aller Zeiten begangen. Und somit kann man wohl mit Fug und Recht behaupten, dass Wiesbaden die aus Hörspielsicht schlimmste Stadt von ganz Hessen ist.
Herr Wachtmeister! Herr Wachtmeister! Die haben wieder Unwahrheiten in der Kammer verbreitet. Seit ich Hörspiele mache, ist Hanau die schlimmste Stadt Hessens. Anzeige! Anzeige! Anzeige!
Jawollo!
Astreine Logik, Boss!
Oder so. Vielleicht wäre das übrigens mal eine Idee für ein ganz blödes Crossover. Tonstudio Brauneis. Das schlechteste aus zwei Welten.
Ja, danke. Als ob die für sich nicht schon jeweils beschissen genug wären.
Ja, stimmt auch wieder. Das tote Zugpferd vom Tonstudio Braun war und ist natürlich die Serie Geisterjäger John Sinclair. Die wurde jahrelang ohne Sattel, Hose und jedwedes Talent geritten, bis auch der letzte Rest von Leben aus ihr gewichen war. Und sie ist bis heute erhältlich, statt dass nach dem Gnadentod schamhaft über dieses dunkle Kapitel der Hörspielgeschichte geschwiegen wurde.
Ja, wobei man fairerweise sagen muss, dass die Geschichte des kommerziellen Hörspiels viele dunkle Kapitel hat. Und zwar solche mit jeder Menge Anmerkungen mit Rotstift am Rand und Eselsohren.
Was bei den Eseln von Autoren ja auch nicht anders zu erwarten ist. Der Autor der Sinclair-Hörspiele war übrigens Max Braun. Und auch sonst waren durchaus bekannte Leute an der Produktion beteiligt.
Regie hat wie immer Erwin Scherschel geführt. Also offiziell. Denn wenn man das Hörspiel so hört, kann man wohl eher davon ausgehen, dass in Wahrheit niemand Regie geführt hat. Da hat doch echt jeder Schauspieler gemacht, was er wollte.
Stichwort Schauspieler. John Sinclair wird diesmal von Hans-Jürgen Krützfeld gesprochen. Dem zumindest mir unbekanntesten der insgesamt drei Sinclair-Darsteller. Bekannter sind da schon die Namen Art Feder, Peter Niemeyer und Peter Josef Schmitz.
Oh ja. Die hatten ja übrigens alle samt diverse Auftritte in den Schandtaten von Hörspiel-Trash-Papst Thomas Birker. Auch bekannt als der Nichtskönner von Nidderau. Was ja auch in Hessen liegt. Sag mal, was hat es bloß mit diesem Bundesland auf sich, dass es so viele Stümper anzieht, hä?
Das wäre doch mal ein neuer Slogan für die Marketingabteilung des Landes. Wir können alles, außer Hörspiele.
Seit wann können die Hessen denn bitte alles? Oder überhaupt was? Was sollte das denn sein?
Witze erzählen?
Ja? Ich wohne in der Nähe von Dreiländereck. Und das ist die Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. Und das ist bei Warburg da oben. Und da sollte eine Autobahn gebaut worden. Ist ja auch eine gebaut worden. Und da wurden zwei Skelette gefunden. Eins auf allen vier und eins aufrecht oben drauf sitzen. So, da wurden Archäologen und sowas alles rangezogen. Und da haben die festgestellt, dass die Hessen früher auf den Nordrhein-Westfalen zur Arbeit geritten sind.
Oh Gott, nein, nicht überzeugend.
Na, ist ja auch egal. Viel spannender ist, dass im Totenchor der Ghouls offenbar auch Barbara Auer mitgesprochen hat, als Sheila Connolly.
Ja, der Name sagt mir was. Ja, und wieso ist das spannend?
Nun, hier kommen wir wieder in den Bereich der Fun Facts.
Na gut, gib ihm.
Danke. Als Barbara Auer hatte nicht nur eines ihrer ersten Theaterengagements bei uns in Osnabrück. Sie hatte auch eine längere Beziehung samt Kind mit dem Schauspieler Kai Mertens. Und den kennen Freunde schlechter Fernsehunterhaltung natürlich vor allem als...
Oh, John Sinclair in der schruttigen RTL-Serie aus den 90ern. Oh Mann, nicht schlecht. Also, der Fun Fact. Die Serie war zum Kotzen hoch 10.
Und später war die Auer dann auch noch mit Roger Willemsen zusammen. Da hätte mich doch mal interessiert, was der von unserem heutigen Hörspiel gehalten hätte.
Na was wohl, dass man aus Braun, Scherschel und den anderen Fuschern, wie der Dichter sagt, elegant und stilsicher 6 Sorten Scheiße rausprügeln sollte.
Stimmt. Worum geht es eigentlich beim Totenchor der Ghouls? Der Klappentext sagt Folgendes.
Die Nachricht ging von Ghoul zu Ghoul. Zorron wird bald erwachen. Unser Herr und Meister kommt. Die Ghuls flüsterten es sich zu. Endlich war es soweit. Sie schickten Botschafter aus zum Totenchor der Ghuls.
Na, wer wird da nicht gleich heiß beim Gedanken an diesen Leckerschnacken? Und zwar die Art faulig ranziger Schnacken, den höchstens noch besagte Ghuls fressen würden. Wobei der Text übrigens etwas schwachsinnig gekürzt wurde. Der letzte Satz, sie schickten Botschafter aus zum Totenchor der Ghuls, muss eigentlich heißen, sie schickten Botschafter aus, denn sie wollten sich vereinen zum Totenchor der Ghuls. Den Chor gibt es ja noch nicht, deshalb kann da auch nichts hingeschickt werden.
Ja, mir sind sogar noch ein paar weitere unpassende Kürzungen aufgefallen. Ganz vollständig muss es heißen,
die Nachricht ging von Ghul zu Ghul. Ihr wisst schon, diese völlig unfähigen Leichenfresser, die nichts geschissen bekommen und völlig uncharismatische Eumel waren, bis Jochen Malmsheimer Grimes gesprochen hat. Xoron wird bald erwachen und anschließend ohne Probleme vernichtet und wieder schlafen geschickt werden. Unser Herr und Meister kommt. Die Ghuls flüsterten es sich zu. Warum auch immer? Denn die halten sich ja für gewöhnlich nicht in der Öffentlichkeit auf, sondern an unbelebten Orten wie Friedhöfen. Warum also diskret rumflüstern? Endlich war es soweit. Ja, endlich. Ich hätte es auch fast nicht mehr ausgehalten. Sie schickten Botschafter aus. Wahrscheinlich auch mit Immunität und Diplomatenstatus. Denn sie wollten sich vereinen. Zum Totenchor der Ghuls. Und das konnten sie vorher nicht, weil Xoron als einziger das absolute Gehör hatte und ihr bester Chorleiter war.
Danke, so klingt es schon viel stimmiger. Oh Mann, Totenchor der Ghuls. Das klingt so doof, dass es fast schon wieder lustig ist, aber dann doch direkt wieder vollkommen doof ist.
Erstmal führt uns die Erzählerin in das Hörspiel ein und berichtet von einem Ghul, der tief unter der Erde eine Art Winterschlaf gehalten hat. Man hatte ihn verfolgt, aber nicht gefunden. Und dann vergessen.
Wow, beeindruckender kann so ein Charakter kaum eingeführt werden. Man hatte ihn verfolgt, aber er war denen so scheißegal, dass man sich 2 Sekunden nach seiner Flucht nicht mal mehr an ihn erinnern konnte. Und dann hat er wie ein Tonstudio Braunbär in seiner Höhle geratzt. Toll.
Jetzt ist er aber erwacht und braucht Nahrung. Menschen. Und da er sich diesbezüglich blöderweise keinen Vorrat angelegt hat, muss er sich erst welche besorgen. Praktischerweise wohnen ein paar von denen direkt über seinem Schlafplatz. Unpraktischerweise Bill und Sheila Connolly mit ihrem Sohn Johnny.
Und gleich darauf erleben wir eine locker gemeinte, aber extrem krampfig vorgetragene Unterhaltung zwischen den beiden erwachsenen Connollys mit. Bill sagt, dass er Will Malmann vom Flughafen abholen muss und deswegen leider nicht den Rasen mähen kann und dass ihm das leid tun würde. Nachdem Sheila ironisch erwidert, dass man ihm anhört, wie leid es ihm tut, dass sie jetzt den Rasen mähen muss, hat auch Bills Sprecher Art Feder verstanden, dass seine Aussage ironisch gemeint war. Aber keine Sorge, sein vergeigter Take davor wird natürlich nicht wiederholt.
Oh Gott sei Dank. Aber andererseits wie auch. Die Aufnahmebänder laufen ohne Unterlass und alles, was im Studio weggesallert wird, ist augenblicklich gesetzt. Sheila sagt, dass Sohn Johnny im Garten spielt und fragt Bill, ob der ihn zum Flughafen mitnehmen will. Aber er lehnt ab, da es zu lange dauert, bis Johnny sauber ist. Hä? Weil sich die Bratze eingeschissen hat, oder was?
Anzunehmen, wenn das mal nicht Cool McGool anlockt. Uiuiuiui. Nachdem Billy Bob Thornbird abgedampft ist, ruft Sheila Johnny. Der ruft zurück, dass er am Sandkasten ist. Klingt allerdings, als ob er direkt neben ihr stehen würde. Und sind wir eigentlich noch im Haus oder draußen? Dem Raumhall nach zu urteilen, scheinen beide im Haus zu sein. Aber bei der mülligen Akustik vom Stöhnstudio Braun klingt es ja immer nach Klo. Und zwar in jeder Hinsicht.
Immerhin haben wir es hier mit dem ersten Schockmoment des Hörspiels zu tun. Denn als Sheila Johnny ruft, antwortet ihr gar nicht ihr Sohn, sondern eine alte, geisteskranke Frau.
Ganz kurz mal eben, das ist keine alte Frau, das ist tatsächlich der kleine Junge. Er klingt nur wie eine Mischugge Alte, weil man die Kinderrolle mit einer Erwachsenen besetzt hat.
Was? Die haben die Kinderrolle mit einer Erwachsenen besetzt? Warum denn?
Ja, keine Ahnung, weil die doof wie 5 Sack in der Reihen waren? Naja, vielleicht wollte man die grausamen Inhalte keinem Kindersprecher zumuten.
Ja, das kann sein. Diese mies zusammengeklöterten Schruttenquark-Produktionen hätten sich mit Sicherheit negativ auf das geistige Wachstum jedes kleinen Knirpses ausgewirkt. Und solange sie nicht Reinhold Schneider genommen haben...
Die Besetzung von Johnny Connolly ist jedenfalls an Beklopptheit kaum zu überbieten und gibt das Hörspiel direkt der kompletten Lächerlichkeit preis. Da wird der Hauch an Atmosphäre, den die Erzählerin vorher aufgebaut hat, stantepede wieder mit dem runzeligen Max-Braun-Altherrenpöter eingerissen.
Nun ist es ja schon fragwürdig, wenn heutzutage Sprecherinnen wie Rieke Werner oder Luisa Wiezurek kleine Mädchen sprechen, obwohl sie selbst schon über 30 sind. Aber sie klingen immerhin noch jung. Doch was Heidi Ziemann hier als Connolly-Blag abliefert, ist einfach nur peinlich. Das klingt nicht nach einem kleinen Jungen, sondern nach einem infantil gewordenen Großmütterchen oder Chucky der Mörderpuppe.
Und hättest du gedacht, dass Heidi Ziemann an meinem Finger allem Anschein nach auch nur beim Tonstudio Braunau am Inn gesprochen hat und ansonsten nie wieder irgendwo stimmlich in Erscheinung getreten ist?
Ja.
Ich auch.
Der geistig gesunde Hörer würde den Dreck an dieser Stelle jedenfalls ausschalten. Aber da die Formulierung geistig gesunder Hörer in Bezug auf diese Serie ein Oxymoron ist, wie schwarze Milch oder weißer Neger, wird so ein Gump bis heute gefeiert. Warum auch immer.
Fun Fact am Rande.
Oh, heute 2 ist hier irgendwo eine Höhle, wo die Winterschlaf gehalten haben, oder was?
Vielleicht. In der 12. Klasse hatte ich einen Deutschlehrer, der gleichzeitig mein Tutor war. Als der mich und ein paar andere mal nach einem Treffen nach Hause gefahren hat, hatten wir kurz gecheckt, was für eine Kassette der im Autoradio hatte. Und es war John Sinclair. Vielleicht nicht diese Folge, aber auf jeden Fall der Gäser vom Tonstudio Braun.
Oha, und anschließend habt ihr ihn dann mit eurem Wissen erpresst, um gute Noten zu kriegen?
Nee, da sind wir damals leider nicht drauf gekommen. Mist. Aber zumindest haben wir ihn ehrlich und aufrichtig ausgelacht, weil die Kassetten auch schon damals den Ruf hatten, völliger Schrott zu sein. Erst später habe ich dann mitbekommen, dass es tatsächlich Leute gibt, die dem Kram was abgewinnen können. Offenbar auch mein Deutschlehrer.
Wie hieß der?
Oh, da nenne ich lieber keinen Namen. Ich will Herrn Ziegelscheck ja nicht bloßstellen.
Ja, ist wahrscheinlich besser.
Aber Moment mal, der Name wurde doch gerade genannt. Da ist euch wohl ein Fehler unterlaufen.
Aha. Jetzt wird nicht nur das banale Scherzchen unnötig in die Länge gestreckt, nein, die spätpubertären Fettbacken müssen sich auch wieder an der eigenen Hörerschaft abarbeiten. Diese Möchtegern-Kalkofes kennen auch keinen Respekt.
Ich glaube, das war gerade gar kein echter Hörer. Den haben die von der Kammer selbst gesprochen.
Mann, 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 heute kommen wir aber kaum voran bei so vielen Funfacts und Hörerfeedback. Wo waren wir stehen geblieben?
Sheila schickt Johnny zum Duschen ins Haus. Aha, er hat sich eingeschissen. Dann erzählt der Bengel von der verschwundenen Katze seiner Freundin Sandra. Also, da steckt doch bestimmt dieser fiese Ghoul dahinter.
Oh ja, und dann wird die Spannung geradezu unerträglich. Beziehungsweise, das heißt nicht ganz. Es wird zwar unerträglich, aber nicht wegen der Spannung, sondern vor Blödheit. Obwohl Sheila die tote Katze findet und Fäulnis riecht, lässt sie Johnny nochmal nach draußen. Denn der Eimerkopf will unbedingt noch seinen Ball holen. Klar, da muss Mama Schimmel natürlich trotz drohender Gefahr nachgeben. Es geht bestimmt um einen kostbaren Marktkauf-Werbeball. Und dann heißt es,
der Ghoul hatte sein Versteck verlassen und sich hinter den Büschen in Connollys Garten versteckt.
Wow, er verlässt sein Versteck, um sich zu verstecken. Das ist philosophisch, wie ein Traum in einem Traum, eine Schachtel in einer Schachtel oder ein einzelner Vogelschiss in einem riesigen Kackhaufen tausendjähriger deutscher Hörspielgeschichte.
Apropos Kackhaufen, kommen wir zum ersten Auftritt von John Sinclair. Er darf mal wieder so einen total lockeren Dialog mit Sexy-Tärin Glenda führen. Der ist so doof, den präsentieren wir mal wieder in unserer Rubrik der originalgetreu nachgespielten Szenen.
Glenda Perkins hämmerte auf ihrem Hackkasten, als ich mein Büro im Yard betrat.
Hallo, John. Auch mal wieder im Lande?
Ja, und wie?
Es wartet eine Menge Arbeit auf Sie, mein Lieber.
Ach, du lieber Gott, das ist ja ein Turm. Oh, von wem ist denn der rote Zettel da oben? Da oben auf der Höhe.
Von mir?
Aha, von Ihnen?
Ja, da wünscht jemand dringend Ihren Anruf.
Wer denn?
Jane Collins.
Aha.
Die Dame wird Sehnsucht haben.
Aha, bestimmt. Aber warum sind Sie denn so eifersüchtig, Mädchen? Ist doch gar nichts.
Ich? Eifersüchtig? Da muss ich ja mal lachen.
Es kam mir so vor.
Ach nein, John, nicht mehr. Früher vielleicht einmal, aber heute?
Oh, schade.
Ja, das glaube ich auch, dass so etwas schade ist.
Glenda!
Ach, die Männer wollen alle, dass die Frauen eifersüchtig sind. Aber den Gefallen tun wir euch nicht. Mehr.
Ehrlich?
Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe.
Das war bestimmt nicht angekriegt. Jane meldet sich nicht. Naja, dann später.
Ja, super. Da fragt man sich eigentlich nur noch, ob die Schweinepriester das im Studio frei improvisiert haben oder ob vorher jemand diesen Rotz aufgeschrieben hatte. Und dieses saublöde Geschäker geht noch einige Minuten weiter. Davon kann man auch einfach nicht genug kriegen.
Doch bevor man das Erbrochene aus den Mundwinkeln wischen kann, flattert das Hörspiel auch schon wieder zurück in den Garten der Connollys. Gerade noch rechtzeitig, um die absolut indiskutable Attacke des Winterschlafghuls auf Johnny mitkriegen zu müssen. Sheila beobachtet den Angriff vom Schlafzimmer aus, ist dann aber 2 Sekunden später neben den beiden. Wahrscheinlich rübergebeamt. Dann wirft der Ghul lautlos einen Stein auf sie, bevor sie ihm, ebenso lautlos, ein Kreuz aufdrückt, das sie gerade zufällig zur Hand hatte.
Wie praktisch. Und mit den Worten, hier hast du den Stuhl in deine Visage, bearbeitet sie ihn konsequenterweise mit besagtem Stuhl und befördert ihn in den Pool. Sie flüchtet mit Johnny ins Haus, doch der Ghul ist noch nicht besiegt.
Bemerkenswert ist, wie sich hier anscheinend die Sprecher, der Dialogautor und der Geräuschemacher zu überbieten versuchen. In einem beschissenen Erbärmlichkeitskontest. Nix passt zusammen. Alles klingt nach schimmeligem Pansenmist und quasi als Kirsche auf dem Sahneklecks entschließt sich nun ausgerechnet dieses Drecksviech von Szene doch mal länger als 5 Sekunden zu gehen. Na vielen Dank auch, du Scheißteil.
Die Travestie eines Kampfes geht im Haus weiter, was man sich allerdings anhand der Dialoge zusammenreimen muss. Vom gülligen Raumecho her sind alle Eumel weiterhin irgendwo im holzvertäfelten Studioraum zwischen Butterkuchenblech, Maria Kron, Nuckelflasche und Kotzeimer. Aber zum Glück weiß Johnny, wo der geladene Revolver von Papa Bill aufbewahrt wird. Sheila schießt auf den Ghul, was natürlich mit dem üblichen Querschlägersound umgesetzt wird.
Platt gemacht wird der Ghul aber letztlich erst durch einen zweiten Schuss von Johnny, der noch grottiger klingt. Also, der Schuss. Dadurch platzt Gulemanns Haus anscheinend in 1000 Fetzen. Klingt aber eher, als ob Erwin Scherschel da eine äußere Hämorrhoide um die Ohren geknallt war, als er sich zu weit zur Seite gebeugt hatte, um sich ein grau angelaufenes Mettbrötchen zu angeln, das noch vom Hotelfrühstücksbuffet übrig geblieben war.
Dann, nachdem die Action vorbei ist, kommt Sinclair hinzu. So muss das. Denn nichts lässt einen Titelhelden besser dastehen, als die Fähigkeit, jeder Situation aus dem Weg zu gehen, bei der man sich die Kordschlaghose schmutzig machen könnte. Wenigstens trifft er kurz darauf auf 2 weitere Ghouls, von denen er einen befragen kann. Der Leichengnabbler erzählt, dass Xoron zurückkehrt und sich alle Ghouls der Umgebung an einem alten Güterbahnhof treffen wollen. Angeblich werden um die 100 Teilnehmer erwartet. Sie wollen zu einem Bunker und Xoron als Totenchor der Ghouls einen Willkommensgruß anbieten.
Hui, na da wird er sich aber freuen, wenn ihm die ganzen Bematschten ein Liedchen singen. Was singen die denn? Ghouls Out von Alice Cooper? The Ghoul on the Hill von den Beatles? Leichentree von der Gruppe Ghouls Garden? Und wenn jetzt irgendjemand denkt, Moment mal, lenkt dieser alberne Nebenstrang nicht zu sehr von dem eigentlichen Sinclair-Fall ab? Nee. Keine Sorge, das ist gar kein Nebenstrang. Der Schiss mit dem Männergulsangsverein Tuntenhausen ist die Haupthandlung.
Lecker, schmecker, Brainfuck! Im Anschluss an die fidele Ausplauderstunde des fauligen Ghouls kommt es zu einer höchst interessant inszenierten Stelle im Hörspiel. Und mit interessant meine ich natürlich Scheiße. Ah. Der Ghoul fragt im Dialog ängstlich hoffnungsvoll, ob Sinclair ihn verschont, weil er alle seine Fragen brav beantwortet hat. Und dann sülzt Sinclair im augenblicklich anschließenden Erzählpart los, dass sich der Ghoul auf ihn stürzt und von ihm erschossen wird. Da arbeitet aber mal wieder alles gegeneinander. John?
Ja, Glenda?
Sir Paul will Sie sprechen. Dann können Sie mich jetzt ja wohl nicht mehr sexuell belästigen, oder?
Bevor ich mich auch nur in Bewegung gesetzt hatte, um das Büro zu verlassen, stürzte sich Glenda auf mich und wühlte mit erstaunlich kraftvollen Sekretärinnenpratzen in meiner Hose rum. Wild wie eine Bestie bahnte sie sich den Weg durch den Tränenpalast meiner Lenden. Sie passierte Regionen, die schon lange nicht mehr von einer Frauen- oder Männerhand in Augenschein genommen worden waren, und drosselte ihr ungestümes Tempo nicht einmal in dem Moment, als vor ihr der fleischige Lindwurm auftauchte. Er war steif wie ein gigantischer Mast, der in der Mitte einer Zirkusmanege das Kordzelt spannte, bereit, sich der fordernden Sekretärinnen-Gier zu ergeben. Eine fischig müffelnde Kette, die nur aus einem einzigen Glied bestand. Sicher nicht das Stärkste, aber was hatte das noch zu bedeuten? Noch bevor sie den Wurm in seiner Gänze umschlungen hatte, erbrach er sich in klebrig-milchigem Lindwurmsamen und färbte den Schritt meiner Kordhose dunkel lila.
Geht. Sinclair begibt sich zum Güterbahnhof. Suko und Will Malmann auch. Hier erweist sich Suko als rasanter Motorradfahrer, was für einige heitere Momente sorgt. Naja, sagen wir lieber sorgen soll, denn das ist natürlich alles peinlichster Penäler-Humor. Und man wird das Gefühl nicht los, dass die ganze Sequenz im Original-Groschenheft gar nicht drin war, sondern extra für die Hörspielfassung reingenommen wurde, um man nach Herzenslust und über mehrere Minuten hinweg einen Sparwitz nach dem anderen rauszukeunern. Super Herangehensweise.
Ey, die Folge wird wohl nur knapp 40 Minuten lang und die Handlung ist zum Kotzen. Wie wäre es, wenn wir noch eine elendlange Szene schreiben, in der sich Will und Suko auf einem Motorrad aneinander kuscheln, das im Leerlauf vor sich hinknattert, während die beiden so tun, als würden sie durch die Nacht heizen. Und dabei können sie sich mit lauter kernigen und abgeschmackten Dönkes zusallern.
Die Ghouls überfallen derweil einen Lokführer, der ihren Partyzug der tanzenden Leichenfresser zum Bunker fahren soll. Im Haus ist auch seine Tochter Maureen.
Und später ihr Freund Teddy Tears. Geiler Name. Es bleibt einem auch nichts erspart. Teddy sorgt immerhin für die erste wirklich lustige Stelle im Hörspiel. Als Maureen ihm die Tür öffnet und die Ghouls schon im Haus warten, fragt er:
Sag mal, wonach stinkt das denn hier? Habt ihr eine Leiche im Keller?
Darauf sie: Wir haben gerade gegessen.
Ah, was denn? Kuttelsuppe an Pansenparfait mit Kotzfrucht-Topping und zum Nachtisch Fischabfälle und frittierte Hansemannspinne?
Feini.
Nächster Knaller. Die Szene endet im Haus des Lokführers mit den Worten der Erzählerin:
Erbarmungslos hatte der Ghoul zugepackt. Für den jungen Mann gab es kein Entrinnen.
Und die nächste Szene, nach einem kurzen Zwischenspiel bei den Connollys, beginnt folgendermaßen:
Erbarmungslos hatte der Ghoul zugepackt. Für den jungen Mann gab es keinen drinnen.
Ah, gut, dass das wiederholt wird. Bei dem komplizierten Inhalt kommst du ja anders gar nicht mehr mit. Wo waren wir?
Erbarmungslos hatte der Ghoul zugepackt. Für den jungen Mann gab es keinen drinnen.
Danke.
Und dann sagt Maureen:
Lassen Sie ihn doch gehen. Er hat Ihnen doch nichts gemacht.
Ja. Den Gimmel hat sich vor der Veröffentlichung echt kein Mensch nochmal angehört, oder?
Sagst du extra kein Mensch, weil es vielleicht ein Ghoul gehört hat?
Nee. So weit würde kein Ghoul gehen. Die buddeln Leichen aus und sind schleimige Widerlinge. Aber TSB-Sinclairs hören ist denen zu eklig.
Ja, Sorgfalt war wohl selten ein Thema im Hause Braun. Aber wozu sich auch Mühe geben, wenn der Schrott auch so gekauft und bis heute von dem einen oder anderen geschmacklich vollkommen zerpümmelten Rümpelpümpel verteidigt wird. Das tote Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
Ein totes Pferd springt gar nicht hoch.
Klär das mit Aeba.
Mit wem?
Aeba, Dancing Queen, Mamma Mia, The Cherchel Takes It All, der ganze Scheiß.
Ach so, apropos Cherchel. Erwähnt werden muss auf jeden Fall noch, dass die ranzige Flitzpiepe in dieser Folge einen ganz besonderen Auftritt hat.
Als was?
Ja, wie soll ich das angemessen beschreiben? Also, er ist am Güterbahnhof so ein dödeliger Schrankenwärter, der nacheinander alle dort Eintreffenden fett labert und klingt dabei komplett geistig behindert. Inklusive Sprachfehler und nerviger Vollidiotencharge.
Ach so, aber warum so umständlich? Da hättest du einfach sagen können, Cherchel hat sich quasi selbst gespielt.
Da ist was dran.
Hey, Sie, wo wollen Sie denn hin?
Ah, zu Tonstudio Braun.
Tonstudio Braun? Da würde ich nicht hin. Das stinkt. Und da werden furchtbare Hörspiele aufgenommen. Von mir. eher wie Cherchi.
Unterwegs zum Bunker gelangt dann auch John Sinclair in den Zug und legt sich mit den vielen Ghouls an. Die sind zwar klar in der Überzahl, aber wohl so ziemlich die unfähigsten Gegner, mit denen der Sohn des Lichts es je zu tun hatte. Allzu große Schwierigkeiten bereiten sie ihm jedenfalls nicht.
Aber immerhin bekommen wir ihn dann endlich zu hören. Den Totenchor der Ghouls. Und ja, er klingt genau so sackdämlich, wie wir ihn uns vorgestellt hatten. Okay, es gibt Männergesangsvereine, die auch nicht viel lieblichere Töne von sich geben. Aber hätte man sich hier nicht ausnahmsweise Mühe geben können? Ja, hätte 5 Minuten Zeit gekostet, aber das Ergebnis wäre es wert gewesen. Man müsste nämlich nicht seit fast 40 Jahren kotzen vor Enttäuschung, wenn man sich diese Sequenz anhört.
Du, ich fürchte, Mühe war für Braunnase Max und Erwin Scherschel Lafam ein Fremdwort. Ja, das waren herrliche Zeiten damals. Also außer für die Hörer, versteht sich.
Und noch bevor man so richtig verstanden hat, dass da inhaltlich wohl echt nichts weiter aufgetischt werden wird, kommt so etwas wie der Showdown angetapert. Unterwegs natürlich noch traditionell zerfickt durch die üblichen Kacksequenzen, in denen ein Ghoul nach dem anderen auftaucht und als schier unbezwingbarer Feind beschrieben wird. So unbezwingbar, dass jeder einzelne von denen in der nächsten Sekunde völlig geräuschlos und mit den unvermeidlichen
»Jetzt kriegst du mein Silberkreuz in den Anus, du Sepp«
und
»Jetzt kriegst du meinen Silberanus ins Kreuz, du Sepp«
Ansagen zu Matschepampe frikassiert wird. Dann kommen noch Suko und Malmann angeschissen und basteln aus 2 Benzinkanistern, einer Tube Gleitcreme und einem Rubbellos eine Handvoll astreiner Molotow-Cocktails und spielen die Bombardierung Dresdens vom 13. Februar 1945 nach.
Und das war's. Sinclair flirtet noch mit Maureen, es werden noch ein paar blöde Sprüche geklopft und die fröhliche Schlussmusik erklingt. Es ist wieder einmal überstanden. Die Attacke des Bösen, aber vor allem dieses armselige Hörspiel.
Fazit. Ja, leck mich doch am Arsch, so ein rattenpisse-dämlicher Käse. Die Handlung ist sogar für die geringen Sinclair-Groschenheft-Verhältnisse mehr als dürftig und vor allem zum Fremdschämen. Das Ganze gradlinig zu nennen, wäre ein riesiges Understatement. Hier gibt es wirklich null Überraschungen, Wendungen oder falsche Fährten. Was für eine Story. Bematschte Treller-Ghouls wollen mit der historischen Dampflok zum Führerbunker ömmeln und King of Kotlet Xylit den bräsigen Anlassjodler von Ferdel Fesel vorjaulen. Sinclair kriegt das Spitz und hält sie auf. Und mehr ist nicht. Da kannst du die Scheißkassette so oft umdrehen, wie du willst.
Dazu gibt es wie immer Dialoge, die nicht direkt aus dem Leben, sondern aus der Hölle gegriffen wurden. Da hat Max Braun vorm Texten den Menschen nicht aufs Maul geschaut, sondern in den Mülleimer und die Kloschüssel. Und bei der Aufnahme war nur wichtig, möglichst schnell Feierabend zu machen und bloß nichts zu wiederholen. Egal wie mies der Ohrenfick auch rausgejürgelt kam.
Die Musik ist gewohnt lachhaft, die Geräusche, so überhaupt mal vorhanden, selbst für die 80er mehr als peinlich. Und für die generelle Akustik wäre man wohl schon von den Hörspielpionieren der 1920er Jahre ausgelacht worden.
Statt Nostalgie und Charme gibt es Frustration und Scham angesichts dieser grauenhaften Produktion. Hätte Ramos-Schöpfer Hans-Werner Kunze damals Schauspieler vom Osnabrücker Stadttheater gebucht, es hätte ganz genauso geklungen. Wilhelm Busch hat mal gesagt, Musik wird oft nicht schön gefunden, weil sie stets mit Geräusch verbunden. Ich frage mich, was der zum Totenchor der Ghouls gesagt hätte.
Na was wohl, dass man aus allen Beteiligten stilsicher und elegant 6 Sorten Scheiße rausprügeln sollte. Was sonst?
Der auch? War der auch mit Barbara Auer zusammen?
Klär das mit Kurt Wallanders Pappen. Ich geh pissen.
Ha ha ha!
Ja, wobei man fairer war es denn überhaupt? Ich habe schon hochgescrollt. Kapitel
geschrieben. Das ist ironisch gemeint, das kann ich dir schon mal.
Ja, da hast du recht, das habe ich schon gemerkt. Das ist selten echt einlöst. Sie schickten Botschafter aus, wahrscheinlich auch mit Immunität. Sie schickten Botschafter aus, wahrscheinlich auch mit Immunität. Oi, oi, oi. Ja. Erstmal für.
Ja, er wurde.
Man hatte ihn verfolgt, aber er war. Man hatte ihn verfolgt, aber er war. Hi.
Sheila sagt, dass Sohn Johnny im Garten spielt. Nee. Sheila sagt, dass Sohn. Oi, ganz raus.
Nachdem Billy Bob Thornbird. Nachdem Billy Bob Thornbird. Oh Gott. Nachdem Billy Bob Thorn. Alternativ. Nachdem Bill abgedampft ist, ruft Sheila schon. Naja, vielleicht wollte man die grausamen.
Ja, das kann sein. Diese mies zusammengeklöterten Schruttenquark-Produktionen hätten sich mit Sicherheit negativ auf das geistige Wachstum jedes kleinen Knirpses ausgewirkt.
Ach, und hättest du gedacht, dass Heidi Ziemann an meinem Finger allem Anschein nach auch nur beim Tonstudio Braunauer Inn gesprochen hat und der Satz überhaupt gar nicht hier zu Ende ist?
Gesunder Hörer, in Bezug auf diese Serie ein Oh.
Erst später habe ich dann mitbekommen, dass es tatsächlich Leute gibt, die den Kram was...
Ich glaube, das war gerade gar kein echter Hörer. Den haben die von der Kammer selbst gesprochen.
Dann erzählt der Bengel von der Katze seiner Freundin Sandra, die verschwunden ist.
Ich höre da doch noch mal eben rein. Ja? Ich meine, er sagt Sandra. Also, okay. Ja, jetzt habe ich das Wording schon übernommen. Sie, die alte Knuspertante.
Mami, Sandras Katze ist weggelaufen. Hilfst du mir suchen? Ja.
Das ist kein echter kleiner Junge?
Ja. Hallo, Erwin.
Das ist nicht Erwin, das ist Karin Mallmann.
Och.
Da muss Mama Schimmel natürlich trotz drohender Gefahr nachgeben. Es geht bestimmt um einen kostbaren Marktkaufwert. Scheiße.
Oder ein einzelner Vogelschiss in einem riesigen Hackkaufen.
Das ist viel auch philosophisch. Ja. Der ist so doof, den präsentieren wir mal wieder in unserer Rubrik. Bemerkenswert ist, wie sich hier anscheinend die Sprecher, der Dialogautor und der Geräuschemacher zu überbieten verlieren. Platt gemacht wird der Ghoul aber letztlich erst durch. Platt gemacht wird der Ghoul aber letztlich erst durch einen zweiten Schuss von Johnny, der noch grottiger klingt.
Der Schuss oder Johnny? Ja, gut, dann mach ihn selber.
Platt gemacht wird der Ghoul aber letztlich erst durch einen zweiten Schuss von Johnny, der noch grottiger klingt. Also der Schuss. Und Johnny eigentlich. Also der Schuss. Wobei, Johnny. Also der Schuss. Naja, und Johnny. Ist das witzig oder dämlich? Ich weiß
nicht. Ach, vielleicht.
Um sich ein grau angelaufenes Mettbrötchen zu angeln, das noch vom Hotel-Frühstücksbuffet übrig ist. Oh
Gott, oh Gott, oh Gott. Dann einen Satz.
Ja, ich versuche mal mit einem Atmen doch zu schaffen. Klingt.
Beschissen.
Ja.
Der Leichengnabler erzählt, dass Xoron zurückkehrt und sich alle Ghouls der Umgebung an einem. Kann man so lassen, oder?
Nee.
Okay.
War das der Anlassjodler wieder?
Das war mir ja so der Abwürgjodler.
Ja, das ist besser. Wirklich, touché, gut. Was singen die denn? Ghouls Out von Alice Cooper? The Ghoul on the Hill von den Beatles? Leichentree von der Gruppe Ghouls Garden? Scheiße entwickelt. Ich mach hier nochmal. Entschuldige bitte. Ja, ich wollte das ausprobieren, aber jetzt, wo ich es gehört habe, hätte ich es. Ja.
Es zu probieren.
Genau. Oder Leichentree von der Gruppe Ghouls Garden würde ja auch noch gehen. Naja, aber wenn man jetzt... Was war das denn?
Pardon, da wollte ich einen Bölker zurückhalten und der hat sich aber Bahn gebrochen in einem
so,
merkwürdigen
doch.
Geräusch.
Zwischen den Zähnen durchgepfiffen.
Ja, genau. Und dann sülzt Sinclair im augenblicklich anschließenden Erzählpart los und dann sülzt Sinclair... Und dann sülzt... Und dann sülzt... Und dann sülzt Sinclair... Und dann...
Es wird immer dünner auf dem Brot. Noch bevor sie den Wurm in seiner Gänze umschlungen hatte, erbrach er sich in klebrig-milchigem Lindwurmsamen und färbte den... Scheiße! Ich hab's geschafft.
Sinclair begibt sich zum Süg... zum Suko-Bahnhof.
Im Haus ist auch seine Tochter Maureen.
Bist du sicher, dass du da nicht Maureen sagen?
Ja.
Oh, echt?
Ja, ja.
Du, Maureen?
Ja?
Ist noch was, bevor du die Disco gehst?
Ja,
bevor du die Disco gehst?
Ja, ich fühle mich Disco. Jetzt bin ich mal beim Steifen.
Ich bin das Buchstabieren.
Ja, genau. Ja. Besser.
Feini.
Oh, dein Haar riecht nach Schmelzkäse. Feini.
Waldemar, was machst du mit uns?
Picknick. Die Szene endet im Haus des Lokführers mit den Worten der Erzählerin.
Bulk.
Und die nächste Szene, nach einem kurzen Zwischenspiel bei den Connollys, beginnt folgendermaßen.
Bulk.
Super.
Bitte nicht in die Outtakes.
Und damit hatte er es in die Outtakes geschoben.
Ja, stimmt. Die sind zwar klar in der Überzahl, aber wohl so ziemlich die unfähigsten Gegner, mit denen der Sohn des Lichts es je zu tun hat. Oh Gott.
Ghoul be a lady. Und noch bevor man so richtig verstanden hat, dass da inhaltlich wohl... Oh,
das ja. Versteht man sehr schnell, ja.
Und noch bevor man so... Oh, jei, Herr Scherschel. Und noch bevor...
Was ist es denn, Häumsch?
Und noch bevor man so richtig...
Kein Unterwasserwesen!
Entschuldigung.
Ja, kein Problem. Arsch.